Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Ich freue mich sehr, mit den geschätzten Kolleginnen Ella Lindauer und Katrin Roggenbauch hier gemeinsam zu sitzen. Hallo, ihr zwei.
Hallo, Claudia.
Hallo, Claudia und Ella.
Wir sitzen heute tatsächlich alle drei im Trafohaus auf dem Campus Jahnallee. Allerdings nicht in einem Raum, wie wir es ursprünglich geplant hatten, sondern an drei Rechnern. Das hatte was mit technischen Herausforderungen zu tun, aber die haben wir jetzt, glaube ich, bewältigt, sodass wir in die letzte Folge des Jahres 2025 starten werden. Und es ist eine Folge, die wir, glaube ich, alle drei aufnehmen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil wir werden auf tolle Zeiten zurückgucken, aber eben auch drauf schauen, dass eins unserer großen Drittmittelprojekte, nämlich D2C2, in wenigen Tagen zu Ende ist und wir ein bisschen auch über diesen Podcast die Erfolge nochmal sichtbar machen wollen und sichern wollen, was da so passiert ist. Das heißt, wir werden eine knappe halbe Stunde plaudern über genau das, D2C2, über die unser Digitalisierungsprojekt, was wir die letzten Jahre hatten, als eines der großen strategischen Förderungsprojekte, finanziert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, an dem insgesamt 11 sächsische Hochschulen beteiligt waren. Und Katrin und Ella haben das Projekt hier aus der Geschäftsstelle heraus koordiniert. Ich stelle Ihnen und euch allen die beiden kurz vor. Katrin ist schon sehr lange in der Hochschuldidaktik tätig, lange an der Universität Leipzig gewesen, in der Medizindidaktik, dann in der allgemeinen Hochschuldidaktik der Universität Leipzig, hat da intensiv an verschiedensten Projekten und auch an verschiedenen Papieren mitgearbeitet und ist dann 2022, glaube ich, war es, da muss ich mich jetzt korrigieren, wenn ich was Falsches erzähle, als Projektkoordinatorin für D2C2. Zu uns gekommen. Ella ist auf ganz anderen Wegen zu uns gekommen, nämlich der eine oder die andere erinnert sich vielleicht, wir haben 2019 die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik ausgerichtet und Ella war eine der studentischen Mitarbeiterinnen für die Tagung und wir haben sie für diese Tagung eigentlich eingestellt und dann ist sie geblieben und das hat uns sehr gefreut. Erst als studentische Mitarbeiterin im Trafohaus hat in den Anfängen diesen Podcast auch ganz intensiv mit begleitet. Wir haben zusammen auch mal einen Artikel über diesen Podcast zum Beispiel geschrieben. Und dann ist sie ins Projekt eingestiegen im Kontext von Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung für unser Projekt D2C2. Und wir drei werden heute ein bisschen dazu plaudern. Als Einstieg aber wie immer die klassische Einstiegsfrage, auch in der 99. Folge. Das ist für uns auch eine Wahnsinnszahl für diesen Podcast, dass wir in der Zwischenzeit 99 Folgen gemacht haben. Die 99. Folge, also auch mit der klassischen Einstiegsfrage. Was macht gute Hochschullehre für dich aus? Und ich würde sagen, Katrin startet einfach mal.
Ich glaube, ich würde dasselbe beantworten wie letztes Mal. Es ist für mich immer noch ein großer Teil Beziehungsarbeit, gute Hochschullehre. Also sich auf Studierende einlassen, aber auch Studierende auf Lehrende. Und ich sage es jetzt mal so salopp formuliert, gucken, wie es einem miteinander gut geht, um natürlich dennoch sich Inhalte anzueignen. Das geht häufig, glaube ich, ganz besser für Studierende, wenn es irgendeinen Praxisbezug hat. Genau, und wenn Studierende überhaupt einbezogen werden, befragt werden, wie sie lernen wollen, wie sie lernen können, was sie machen wollen, was sie besonders interessiert. So, also Beziehungsarbeit und noch ein paar andere Ingredienzien.
Okay. Ella, was ist dein, ich benutze mal diesen, wie ich sonst finde, schwierigen Terminus, das dein Rezept für gute Hochschullehre? Mhm. Was macht gute Hochschullehre für dich aus?
Ich finde, es ist gar nicht so eine leichte Frage, weil es so groß ist. Und ich habe in der innerlichen Beantwortung schon gemerkt, dass da so ganz viele didaktische Prinzipien in meinen Kopf kommen, die ich jetzt irgendwie so in den letzten über 6 Jahren hier auch im Haus reflektiert habe. Und dann habe ich mich nochmal besinnt dahin zurück, was ich selbst gut fand. Und ich glaube, einerseits finde ich Lehre gut, wenn sie den Raum öffnet, nicht nur für methodisch-fachliche Kompetenzen oder also, dass man die entwickeln kann, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, sich persönlich weiterzuentwickeln, dass ich lerne, wie ich eigentlich gut lernen kann, was ich brauche, dass ich auch mit eigenen Unsicherheiten umgehen lerne, diese reflektiere. Genau, und dann generell eine bei allen, aber halt auch vor allem bei Lehrpersonen, Wertschätzenden, offene Grundhaltung, Interesse an den Biografien der Studierenden und auch die Möglichkeit, dass Studierende, wenn sie das möchten, ihre Biografien einbringen können in die Lehre, also auch ihre Erfahrungen, Expertise, genau. Und dann quasi ihre eigene Perspektive auf Inhalte und Aktivitäten in der Lehre einbringen können. Ja.
Okay. Da werden wir mit Sicherheit auch gleich noch mal zurückkommen zu all dem, was ihr gerade gesagt habt in Bezug auf D2C2. Bevor wir jetzt so richtig starten mit der ersten Frage, Katrin, kannst du mal versuchen, D2C2 in 2, 3 Sätzen zu erklären für Menschen, die es dann demnächst nicht mehr live erleben können, was D2C2 war?
Okay. D2C2 hatte zum Ziel, ein bisschen mehr in die Fächer reinzugucken, also in spezifische Fächer. Im Konkreten waren das dann 5 Fachrichtungen und dort Digitalisierung voranzutreiben. Und da hatten sich die Hochschulen noch 4 Schwerpunktthemen gewünscht, die sie besonders wichtig fanden. Das waren das digitale Prüfen, das waren die Digital Skills, das war die Mathe mit digitalisierten Aufgaben. Und Ella, jetzt habe ich das 4. gerade.
Digital gestützte Werkstätten, genau, und Labore.
Die Labor- und Werkstattarbeit, ja, exakt. Das war eigentlich, das sind die Schwerpunkte und die sollten, wenn möglich, sich gut vernetzen.
Okay.
Das heißt, im Bestfall die Laborarbeit bei zum Beispiel den Ingenieuren zu unterstützen.
Also 11 Hochschulen, 4 Schwerpunkte, 5 Fächer, 2 Personen, die fast die gesamte Zeit in der Koordination waren. Was hat denn Ella D2C2 aus deiner Sicht konkret bewirkt? Also für die beteiligten Akteurinnen und Akteure, für die HDS, aber auch übergeordnet für die digitale Transformation, für die kooperative Transformation. Also was hat D2C2 da bewirken können?
Also D2C2 hat einen Anstoß gegeben und hochschulübergreifende und gleichzeitig fachspezifischen Austausch in Sachsen anzuregen, zu ermöglichen, Räume dafür zu schaffen. Und glaube, also das Projekt startete ja nach der Covid-19-Pandemie und da sind, ne, wir erinnern uns alle, das war eine Ad-hoc-Umstellung auf 100% digitale Lehre und das, wir wissen auch alle, dass das ein großer Katalysator war für die Digitalisierung. Und da sind ad hoc viele Lösungen entstanden an den Hochschulen und die Lehrenden sind da kreativ geworden. Und ich denke, dass das dann durch die Communities, in denen oder Netzwerke, in denen Lehrende, aber auch Studierende sich austauschen konnten, was ist entstanden und diese Ideen dann nochmal weiterentwickeln konnten und auch verbreiten konnten in Sachsen. Ich glaube, das war das Ziel und ich glaube, das ist auch gelungen, den Austausch einfach anzuregen. Ja. Ja. Und gleichzeitig auch Studierende an der Lehrentwicklung mit zu beteiligen. Also ich glaube, das ist auch ein Novum, denke ich, in den Communities das zu ermöglichen und anzustreben. Und genau, ich glaube, das ist das Besondere, der besondere Mehrwert an D2C2. Einer der Mehrwerte.
Ja, ich musste gerade innerlich lachen und musste aufpassen, dass ich nicht lautlos lache, weil ich mich erinnerte, Ella, als wir ganz am Anfang des Projektes hatten wir mit einer dieser 5 Fächer die Situation, dass die richtig blass wurden, als wir sagten, nee, jetzt von Anfang an mit Studierenden. Und es hieß dann, ja, aber wir können doch jetzt die Studierenden nicht, das geht doch nicht. Also das war fast sowas von, das gehört sich doch aber nicht, dass wir die Studierenden da jetzt beteiligen und mit einbinden. Und ich habe jetzt über den Projektzeitlauf gesehen, dass sich das um 180 Grad auch bei manchen gedreht hat, die am Anfang sehr stark dieses, oh Gott, nee, das, sowas machen wir in unserem Fach aber nicht. Also es ist schön, dass Sie da diese absurde Idee haben in der Hochschuldidaktik, aber doch nicht bei uns. Und ihr habt es gedreht gekriegt. Wie ist euch das gelungen? Also Katrin oder Ella, wer von euch auch antworten möchte?
Also ich sag gleich mal einschränkend, das ist nicht überall gelungen. Das hast du ja auch schon so leicht angedeutet, Claudia. Aber es gibt Fächer, für die das ganz selbstverständlich war und die hatten richtig, richtig Lust drauf, da zu experimentieren. Die sind auch zum Beispiel in eine Klausur gegangen mit ihren Studierenden an einer Hochschule und haben erstmal nachgedacht, wie das aussehen kann. Und haben da ja 3 Tage miteinander verbracht, um sich das genauer zu überlegen, wie das funktionieren könnte. Also am Anfang haben da bestimmte Leute angebissen und hatten da mehr Lust drauf. Und am Ende sind ein paar weitere mitgeschwommen, weil sie sich anstecken haben lassen, weil Leute begeistert erzählt haben. Vielleicht auch, weil die Kolleginnen an den Standorten sehr beharrlich immer wieder davon gesprochen haben. Wir hatten ja am Ende dann auch noch ein Abschlusssemester, wo wir viele der Ergebnisse, die erarbeitet wurden, nochmal in die Breite getragen haben. Und da gab es einen extra Strang zum Thema Students as Partners oder ich sag's auch mal, die Kolleginnen haben dann beschlossen, es studentische Partizipation zu nennen, weil sie das für den deutschen Sprachraum den passenderen Begriff finden, weil man da nicht so lange rumeiern muss, was ist eigentlich gemeint.
Ja.
Und da waren wirklich viele Leute da, die sich dafür interessiert haben. Welche Methoden gibt es, aber auch welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und einen Podcast gab es ja auch schon dazu hier in der Reihe.
Genau.
Genau.
Aber wenn du sagst, es haben sich Leute anstecken lassen, es war auch eine Beharrlichkeit, die notwendig war. Wieder an beide gefragt, ne? Ihr guckt, wer antworten möchte. Könnt ihr das nochmal konkreter machen? Könnt ihr mal ein Beispiel erzählen, wie dieses Anstecken lassen, beharrlich sein aussieht? Auch vielleicht, um es sich als Idee und Best Practice für andere zukünftige hochschuldidaktische Themen mitzunehmen, wo jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer dieser Folge sagt, euch struggle gerade an ein Fach ranzukommen, an eine Fakultät ranzukommen, an eine gewisse Gruppe von Lehrenden ranzukommen. Wie hat das mit dem Anstecken und dem Beharrlich funktioniert bei euch?
Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist bei den Ingenieurwissenschaften, da hat der Kollege Studierende mitbeteiligt beim Prüfungsfragen entwickeln. Mhm. Und das ist was, was auf beiden Seiten, sowohl auf Lehrendenseiten als auch auf Studierendenseite mit einem großen Mehrwert erlebt wurde. Also der hat es einfach gemacht.
Ja.
Und darin haben sowohl Lehrende als auch Studierende einen großen Mehrwert gesehen. Lehrende nämlich den, dass sie bemerkt haben, dass die anderen Studierenden, die nicht bei den Prüfungsaufgaben mitgewirkt haben, das ganze Format viel mehr akzeptiert haben, da nicht so, ich sage jetzt mal, rumgekrittelt haben.
Also die Studenten, die nicht beteiligt waren, haben es mehr akzeptiert als die, die beteiligt waren?
Nein. Die Studierenden, die beteiligt waren, die nicht beteiligt waren, haben es akzeptiert, weil Studierende an der Formatentwicklung beteiligt waren. Mhm. Und dadurch wiederum haben Lehrende das mehr akzeptiert, weil die Studierenden weniger rumgemeckert haben in großer Menge. Und dann gesagt haben, da haben ja welche von uns mitgearbeitet. Und das ist jetzt eine Fachrichtung, deswegen habe ich auch die erzählt, wo ja eher, ich sage mal, sehr große Zurückhaltung gegenüber dem Thema zusammen mit Studierenden über Lehre sprechen war. Und die gibt's auch immer noch. Und trotzdem ist es jetzt ein Beispiel, wo es gut gelungen ist, wo alle Seiten einen Mehrwert erkannt haben an der gemeinsamen Zusammenarbeit. Anderer Fall ist auch eine Kollegin, die selbst dann irgendwann in die Rolle kam, Lehrende zu sein. Die war ja auch beim Podcast.
Wollte ich gerade sagen, ich verweise auf die Folge mit Nina Weimann-Sandig und Anna Prölle.
Genau, also das war auch so. Anna Prölle war auch am Anfang als Journalistin, ja, weiß auch nicht, hatte nicht so einen Bezug dazu und wusste jetzt auch nicht so genau, um was es eigentlich gehen soll und was das Ganze soll. Und hat dann aber bemerkt, dass das voll ihr Ding ist.
Mhm. Ella hatte auch schon noch ein Beispiel auf den Lippen. Wir haben es hier gerade angesehen. Leg los.
Ja, genau. Also das eine war jetzt, ne, Good Practices einfach teilen und zeigen und auch die Erfolge oder positiven Folgen aufzeigen und damit überzeugen. Und meine Perspektive war ja die Qualitätssicherung und Entwicklung. Und eine der Aufgabenbereiche war, die Arbeit in den Communities zu evaluieren und wissenschaftlich zu begleiten. Und wir haben dann auch gefragt, ob es Themen gibt, die bei denen Lehrende oder die Lehrende lieber ohne Studierende besprechen würden. Und andersrum haben wir das die Studierenden auch gefragt. Und es sind kleine Zahlen, aber es gab eine leichte Tendenz dahin, dass es das gibt. Und ich habe dann mit den Koordinierenden der Fachcommunities gesprochen. Und neben dem positiven Aufzeigen fand ich es auch einfach total wichtig anzuerkennen, dass es dass es Statusgruppenunterschiede gibt, mhm. dass es auch Unterschiede darin gibt, wie viel Zeit kann man in die Lehrentwicklung investieren. Studierende sind einfach Studierende und machen das hauptberuflich. Und es war aber, und ein Weg war dann zu sagen, okay, gut, vielleicht kann man das in den Treffen mal thematisieren, dass es da Unterschiede gibt und gemeinsam einen Weg finden, wie gehen wir damit um. Also das nicht zu verschleiern, sondern einfach auch Schwierigkeiten zu thematisieren und sich dann langsam ranzutasten. Also studentische Partizipation kann ja, ist ja ein Kontinuum. Also ich kann, bei jedem Treffen sind Studierende dabei und aktiv in der Lehrentwicklung oder in der Entwicklung von Lehr-Lernkonzepten beteiligt. Oder ich kann auch sagen, zu einem Treffen lade ich Studierende ein, wir hören uns die Perspektive an. Also das ist ja ein Kontinuum und ich glaube, sich da langsam ranzutasten, hilft auch dabei, Widerstände nach und nach abzubauen.
Ja, und das ist natürlich total richtig, was Katrin sagte. Es wird immer wieder Widerstände da geben und das ist auch, es wäre auch merkwürdig, wenn nicht, aber ihr habt gerade wunderbare Beispiele und Wege aufgezeigt, wie man damit umgehen kann und ich denke, das ist ganz entscheidend. Ich würde diese Frage, die ich zum Einstieg gestellt habe, vor allem dann zuerst adressiert an Ella, Katrin, gern noch einmal wiederholen, weil vielleicht hast du auch noch Antworten, die wir unbedingt hören wollen und sollen. Was hat D2C2 aus deiner Sicht konkret bewirkt für die beteiligten Akteurinnen und Akteure, für die HDS? Und für das übergeordnete Ziel der digitalen kooperativen Transformation. Katrin, leg einfach los.
Ah, ich soll loslegen. Ich habe, okay. Es ist eine große Frage.
Ja. Zu einem großen Projekt.
Zu einem großen Projekt. Und ich fange ganz klein an. Oder ganz konkret. Klein finde ich es gar nicht. Ich finde es nur sehr konkret. D2C2 hat es geschafft, dass zwei der fünf Communities, die in den Fächern entstanden sind, weiterarbeiten möchten und darüber hinaus zwei weitere Communities oder Netzwerke entstanden sind, nämlich zu XR und zu KI. Die werden weiterarbeiten und ja, da gibt es große Nachfragen und ja, finde ich einfach cool. Die machen weiter, da kann man sich weiter dran beteiligen. Wer möchte, kann sich, also Informatikerinnen sind herzlich eingeladen ins Netzwerk Informatiker und Personen aus der Kunst und Gestaltung sind herzlich eingeladen, in die Community der Kunst und Gestaltung einzutreten. Genauso das Netzwerk der KI macht weiter, immer alle zwei Monate mit Vorträgen und Auseinandersetzungen zum Thema KI in der Hochschullehre und so auch die Kolleginnen zu XR-Einbindung in die Lehre. Auch da kann man sich beteiligen, erstmal zuhören, selber Beiträge einbringen. Genau.
Das ist ja nochmal ein wunderbares Beispiel auch für Anstecken und beharrlich sein, ne? Also da geht's auch wiederum, die Community-Kern ist, glaube ich, Lehrende für Lehrende. Da ist auch mal eine Hochschuldidaktikerin oder ein Hochschuldidaktiker dabei, aber es sind vor allem Lehrende, die sich gegenseitig anstecken, an diesen Themen weiterzuarbeiten. Und wenn da dann ein, zwei Leute mit einer Beharrlichkeit dabei sind, dann hilft das natürlich, um da voneinander zu profitieren und miteinander im Austausch zu sein. Also deswegen, einige der Gestarteten werden über die Lehrnetzwerke der HDS auch weiter auf der Webseite zu finden sein.
Mhm. Überhaupt kann man auf unsere Webseite verweisen, die jetzt ganz neu gestaltet ist und wo alle Dinge, die entstanden sind, dokumentiert sind. Das sind auch wunderbare, ein toller Selbstlernkurs für Studierende, wie mache ich 360 Grad VR-Geschichten, wie kann ich damit arbeiten?
Und wie erstelle ich die Lernumgebung?
Genau, wie erstelle ich die Lernumgebung? Und da hat eine Kollegin einen tollen Selbstlernkurs für Studierende gemacht, den Lehrende wiederum einbinden können in ihre Lehre. Wurde auch schon gemacht, also an der dualen Hochschule in Breitenbrunn wurde das schon mit Studierenden weiterprobiert, nachdem es an der TU Dresden entstanden ist. Genau, es gibt auch tolle Selbstlernmaterialien zu Open Science aus der Psychologie heraus. Es gibt tatsächlich auch viele Daten.
Okay.
Weil wir haben im Projekt ja nicht eigentlich nirgendwo losgelegt, ohne eine Ist-Standserhebung zu machen. Es heißt, es gibt eine tolle Befragung zum Thema, was halten Studierende eigentlich von der Labor- und Werkstattarbeit?
Welche Hindernisse treten da auf?
Welche Hindernisse sehen Sie, auf Grundlage der auch die Kolleginnen weitergearbeitet haben und ihre Dinge entwickelt haben? Es gibt unsere große Lehrendenbefragung, die auch ein Datenschatz ist, wo wir die Lehrenden gefragt haben an 10 Hochschulen, wie stellen Sie sich die Zukunft der Hochschullehre vor? Ich sage das jetzt auch nochmal so, weil unter dem Damoklesschwertern, es ist ja eigentlich, es setzt ja schon an, also es ist nicht nur etwas Drohendes, es wird ja überall gekürzt, könnte man jetzt auch denken, man legt diese Daten ad acta, weil jetzt kann man sich sowieso überhaupt nicht mehr über die Zukunft Gedanken machen, aber man könnte auch da nochmal reinschauen und nicht nur von Lehrenden hören, wir brauchen eigentlich mehr Ressourcen, um gute Hochschullehre zu machen, sondern da auch nochmal genauer hinzugucken, zum Beispiel zu den Daten, zu digital, was verwenden Lehrende für digitale Tools in der Hochschullehre, aber auch in der Begleitung von Studierenden und was hindert sie daran, das zu tun? Und was zum Beispiel halten auch Lehrende davon, dass man sich in ganz Sachsen auf einheitliche Tools einschießt. Auch dazu gibt's eine Frage darin. Also das ist ein großer Datenschatz und das sind jetzt so 2 Datenschätze, von denen ich was erzählt habe. Aber es gibt sozusagen ja noch mehr Daten, die wir erhoben haben, die auch immer publiziert wurden, die zu finden sind. Das bleibt auf jeden Fall auch. Und auch die Daten zum digitalen Prüfen.
Ja.
Das war ja eine tolle Delphi-Befragung. Also die Beauftragten mit dem Thema Prüfen wurden ja 4-mal gefragt. Mhm. Also mit sehr offenen Fragen.
Ja.
Das ist ja eine bestimmte Befragungstechnik. Und es ging ja eigentlich darum, was verstehen wir eigentlich unter digitalen Prüfen, aber auch was hindert uns daran? Gibt es auch eine Podcast-Folge dazu?
Stimmt.
Auf die man nochmal verweisen kann. Aber ja, auch da spannende Ergebnisse, die da sind. Und es gibt ja sogar nochmal eine Befragung, die dann gemacht wurde, nachdem das sächsische Hochschulgesetz geändert wurde, in der sehr klar wurde, dass zu dem Zeitpunkt der Erhebung die meisten Hochschulen sich noch wenige Gedanken darüber gemacht haben, was die Änderung des Hochschulgesetzes bedeutet. Mhm. Und die Lehrenden ja, etwas verloren waren.
Ja, aber ich gehe jetzt noch mal einen kleinen Schritt weiter. Mhm. Warum war D2C2 genau zu diesem Zeitpunkt wichtig und richtig? Also ich habe ja gerade schon einmal angedeutet, ne, es lief von 2021 jetzt bis 2025. Warum zu diesem Zeitpunkt war das genau das richtige Projekt?
Ja, also ich meine, vielleicht nochmal, um sich das vor Augen zu führen, wir haben ja angefangen in Corona, also das waren ja, wir konnten uns am Anfang nicht treffen. Unser erstes Verbundtreffen hatten wir im Juni 22, also fast das ganze erste Projektjahr haben wir uns nicht gesehen.
Ja.
Ich erinnere mich auch noch, als ich dann die Kolleginnen das erste Mal sah und wir so gesagt haben, oh, das sind ja lauter große Frauen hier im Projekt, na, weil man ja sich in Videokonferenzen immer auf Augenhöhe begegnet. Und ich finde, D2C2 war genau zu dem Zeitpunkt richtig, weil nach Corona viele Leute, war auch ein Problem im Projekt, keine Lust mehr hatten auf Digitalität oder Digitalisierung. Und wir ein wirkliches Problem hatten. Also okay. Da gab es eine große Müdigkeit, auch bei uns. Mhm. Und wir sind von Videokonferenz zu Videokonferenz gehüpft und sind dann immer mal wieder auf dem Flur uns begegnet und haben gesagt, nicht noch mal eine Konferenz. Mhm. Und so ging es allen anderen auch. Und alle waren froh, sich wieder in echt zu begegnen.
Ja.
Und aus meiner Sicht hat D2C2 so ein bisschen diese Normalisierung, also in den Nicht-Corona-Zustand, didaktisch sinnvoll begleitet.
Ja,
okay. So gerade zum Beispiel in der Labor- und Werkstattarbeit. Die hatten genau auch das Thema. Die waren natürlich froh, dass Labor- und Werkstattarbeit wieder in Präsenz stattfinden kann. Und da gab es viel um Himmels Willen, ihr wollt uns doch jetzt nicht die Labor- und Werkstattarbeit digitalisieren. Mhm. Aber dann ging es eben darum, genau hinzugucken, wo bringt es denn jetzt was?
Ja.
Wo sind denn sinnvolle Elemente, zum Beispiel in der Vorbereitung von Versuchen, von Experimenten, die man digitalisiert machen kann für alle, so dass jeder in seinem Tempo das machen kann. Weil in der Werkstatt- und Laborarbeit ist ja auch immer das Problem, dass eigentlich alle zum selben Zeitpunkt dasselbe machen sollen, aber eben sich nicht unbedingt alle in der gleichen Geistesverfassung da sind. Mhm. Also sie brauchen eine Vorbereitung. Mhm. Und wenn die vorbereitet ist und sozusagen, ich sage jetzt mal, auf Konserve vorbereitet ist, hat es einen Vorteil und bringt es auch eine kleine Zeitersparnis für einen Lehrenden.
Ella, was hast du zu ergänzen? Was ist deiner Meinung nach? Gibt es noch was, wo du sagst, deswegen war es zu diesem Zeitpunkt genau richtig, dieses Projekt zu machen oder zu widersprechen?
Ich habe die ganze Zeit genickt. Ich gehe da voll mit. Das hat genau diese Fragen aufgeworfen. Also von, ich meine, wir waren ja nicht komplett analog vor der Pandemie, aber trotzdem macht man immer wieder diese Gegensätze auf. Und ich glaube, so aus diesem Vollzeit-Digitalen heraus dann die Fragen aufzuwerfen, na, wie viel ist jetzt sinnvoll? Was war herausfordernd? Aber welche Herausforderungen lassen sich auch dadurch kompensieren? Und ich glaube, dafür hat D2C zwar den Raum geboten und gerade durch die Ist-Stands-Erhebung war dann einfach die Möglichkeit und der Zeitpunkt da, welche Herausforderungen ergeben sich und wie kann man die jetzt aber systematisch angehen und lösen? Wie können wir uns jetzt in den Fachcommunities darüber austauschen? Und die C2 hatte ja auch zum Ziel, die Lehre im Rahmen von Zottel-Projekten weiterzuentwickeln. Das heißt also, basierend auf den Herausforderungen zu schauen, wie kann ich die einzelnen angehen und lösen? Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Genau, also der Ansatz von D2C2 passte, finde ich, genau deshalb in diese Situation. Und jetzt hatte ich noch einen anderen Gedanken, der entfiel mir aber gerade. Aber genau, und das, was ich halt vorhin meinte, dass diese Lösungen, die dann ad hoc entwickelt wurden, im Rahmen der Communities einfach nochmal weiterentwickelt werden konnten.
Ich möchte noch auf ein historisches Ereignis eingehen, was ja in der Zeit von D2C2 lag, nämlich, also ich finde es, ja, es ist historisch, die KI kam auf den Markt. Und auch das hat ja D2C2 ein Stück begleiten können. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein Lehrender hat dann getestet, wie kann ich den KI in Rollenspielen verwenden. Es war ein kleines Hottel-Projekt auch. Aber auch das KI-Netzwerk, was entstanden ist, ist ja eine Antwort darauf, wie kann man damit umgehen. Also da tauschen sich Lehrende darüber aus, wie sie damit umgehen. Vorletztes Mal war zum Beispiel ein ganz toller Beitrag einer Lehrenden dazu, wie sie mit Seminararbeiten umgeht.
Ja,
und okay. Da KI eingesetzt werden kann, wie sie das begleitet. Mhm. Und wie Studierende darüber reflektieren müssen,
ja.
Oder sollen, dass sie KI verwenden und was sie ihnen gebracht hat.
Ja.
Also das hat ja D2C2 glücklicherweise auch ein Stück begleitet, die Einführung von KI. Auch dadurch, dass das nochmal verlängert wurde, der ganze Projektzeitraum.
Das eine Jahr. Mhm.
Genau, das war sehr glücklich. Also das war aus zwei Gründen glücklich. A, weil wir am Anfang Schwierigkeiten hatten, noch in der Pandemie. Und erstens mal mussten wir uns selbst anders organisieren, logischerweise. Aber auch Lehrende waren müde.
Mhm.
So lief es am Anfang langsamer an.
Ja, okay.
Und dann wurde das Ganze verlängert und konnte damit auch noch ein Stück die rasende KI-Entwicklung begleiten.
Ja, da werden wir gleich nochmal zu kommen. Ich würde abschließend nochmal zitieren aus dem Antrag. Das Projekt D2C2 adressiert 4 Herausforderungen. Digitale Kompetenzen von Studierenden in der grundständigen Lehre entwickeln. Check, habt ihr gerade schon ganz viele Beispiele genannt, was da gemacht wurde und wie dort gearbeitet wurde. Didaktisch fundierte, digitalisierte Werkstatt- und Laborarbeit ermöglichen. Auch da würde ich sagen, sind wir einen Riesenschritt weiter und es wird spannend, wie wir das demnächst mitnehmen. Das hat bei mir auch gerade nochmal den Anklang gegeben, dass wir zu dieser digitalen Werkstatt- und Laborarbeit unbedingt mal einen Podcast machen müssten. den didaktisch fundierten Einsatz eines OER-Aufgabenpools für Mathematik als Grundlagenfach etablieren. Auch dort ist diese OER-Aufgabenpool-Gruppe sehr weitergekommen im Rahmen des Projektes. Da wird es spannend sein, mit den Kollegen, Kolleginnen aus der Mathe zu gucken, wie das weitergeht. Auch da haben wir ja uns diese Woche, wir drei, schon mal in die Augen geguckt und versprochen, dass das HDS da auf jeden Fall dran bleibt. Und ein gemeinsames didaktisches, technisches und rechtliches Verständnis für digitales Prüfen schaffen, habt ihr auch schon drüber berichtet, das ist der vierte Punkt, was da an Erfolgen aufzuzeigen ist. Also alles angegangen, vieles anders entwickelt, als wir es damals beim Antragschreiben gedacht haben, aber das heißt nicht, dass es schlechter ist, aber es war dann doch eben ganz anders. Du hast gerade das Beispiel KI auch nochmal angesprochen, Katrin. Und damit sind wir nämlich schon aus unserer Zeit rausgelaufen, sodass ich zu unserer Abschlussfrage komme, die wir dieses Jahr in dieser Staffel allen im Podcast gestellt haben. Für nächstes Jahr überlege ich mir dann wieder eine neue Abschlussfrage. Aber die 25er Abschlussfrage ist, alle reden über KI und AI. Wie geht ihr mit dem Thema um oder was beschäftigt euch in Bezug auf Lehre und KI und AI im Moment am meisten? Ella, willst du mal starten?
Ich habe mir, glaube ich, am meisten mitgenommen aus einem KI-Netzwerktreffen im Rahmen von D2CC. Und zwar ging es um eine machtkritische Perspektive auf die KI. Und am Ende waren wir alle etwas erschlagen zugegebenermaßen und auch in so einer Ohnmachtsposition. Und was ich aber total toll fand, dass die ReferentInnen vom Skets AI es noch geschafft haben, dem was entgegenzusetzen, nämlich immer zu sagen, lasst euch nicht von diesem Narrativ, ist, man kann eh nichts dagegen machen und meine Daten haben jetzt eh schon alle und man kann dem was entgegensetzen und macht es immer wieder zum Thema, macht das auch in der Lehre zum Thema, immer wieder eine kritische Haltung einzunehmen und ja, sich das einfach zu vergegenwärtigen und darüber zu sprechen. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, das sind rasend schnelle Entwicklungen, anzuerkennen, dass wir da alle lernen und voneinander lernen. Und vielleicht nimmt es auch den Druck für Lehrpersonen, dass sie das nicht alles wissen müssen, sondern dass es wichtig ist, da gemeinsam mit Studierenden in eine Reflexion zu gehen. Das ist so, genau, das habe ich mir mitgenommen aus dem Treffen.
Okay, und die Netzwerktreffen besuchen oder unsere Reihe KI at Campus besuchen, da kriegt man immer mal wieder ganz gute, kann man sich anstecken lassen und manchmal kriegt man vielleicht die Rückversicherung, dass man schon gar nicht so auf dem ganz schlechten Pfad unterwegs ist.
Kann ich nur empfehlen.
Ja, wunderbar. Das war Ellas Empfehlung. Katrin, wie geht's dir mit dem Thema KI und AI? Was beschäftigt dich da in Bezug auf Lehre im Moment?
Also tatsächlich sind es sehr ähnliche Punkte, wie sie Ella genannt hat. Wie bleibt KI ein Werkzeug? Wie entwickeln wir unsere ethische Haltung oder behalten sie zu dem ganzen Thema? Und wie lernen wir hier gemeinsam? Also vielleicht auch experimentieren wir oder probieren wir aus? Also ich erinnere mich auch an viele Treffen innerhalb des Verbundes, wo wir immer mal wieder mit viel Spaß auch ausprobiert haben. Okay. Ich finde, das sollte auch nicht verloren gehen an dem Ganzen. Der Spaß.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Der Spaß an der Lehre und auch Spaß am Experimentieren mit KI und AI, den sollte man nicht verlieren. Ich danke euch beiden recht herzlich für das Gespräch und für diesen Rückblick auf D2C2 und den Ausblick, den wir gewagt haben, um zu gucken, was wird uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren begleiten und wo kann die Hochschuldidaktik Sachsen da auf das Fundament, was D2C2 gelegt hat, zurückblicken und dieses auch nutzen und weiterentwickeln. Euch beiden auch für diese Arbeit ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Stellvertretend euch beiden für alle Mitarbeitenden im Projekt, die immer noch da sind, die mal da waren, die wieder gegangen sind. Es waren unheimlich viele. Es war ein Das wurde am Anfang dieser Podcast-Folge ja schon klar. 11 Hochschulen, 4 Schwerpunkte, 5 Fächer, 2+2 Communities bleiben. Katrin hat gar nicht gesagt, wie viele Befragungen und Erhebungen es sind, aber die Zahl ist deutlich zweistellig. Da ist unheimlich viel. Es gibt viele verschiedene Podcast-Folgen, die mit D2C2-Kolleginnen und Kollegen entstanden sind oder mit Lehrenden, mit denen wir in D2C2 zusammengearbeitet haben. Wir werden sie alle hier in den Shownotes nochmal verlinken. All diesen Menschen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein herzliches Dankeschön für das immer so fleißige Lauschen und auch uns immer mal Tipps geben, wen wir nochmal einladen sollen. Damit schließt die 25er Staffel vom Podcast Trafohaus Lehre und wir hören uns alle wieder und viele sehen wir mit Sicherheit auch mal digital oder in Präsenz in 26. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Danke. Und nochmal ein Dank an unsere großartigen Kolleginnen im Verbund.
Ja, Riesenapplaus.